Wir sind öfters hier, wie ihr wahrnimmt, durch den Livestream. Also immer, wenn wir mal Gelegenheit haben, klicken wir einen Livestream ein. Wir bekommen den ja und es ist immer schön, einfach hier teilnehmen zu dürfen. Weil in vielen Orten sind ja die Schwerpunkte in der Gemeinde ganz anders. Und deshalb freue ich mich immer ganz besonders, wenn hier Christen zusammenkommen, Gläubige zusammenkommen, die Gottes Wort hochhalten und dann auch ein Stück weit versuchen, das umzusetzen. Und heute sind wir an einem besonderen Tag. Wir wollen ein Stück weit auf das Thema Ernte eingehen. Und ich habe da drei Punkte genannt. Staunen, stehen und streiten. Ich habe schon gemerkt, dass ihr eigentlich relativ stark immer biblisch ausgerichtet sind. Und der Heinrich hat ja auch schon ein paar Punkte einfach einführend gesagt, wo das sehr stark da ist und dass wir viel zu danken haben. Aber ich möchte einfach mal auf ein paar Dinge hinweisen, die auch um uns herum da sind und die auch ein Stück weit hineinwirken in die Gemeinde und auch, wo dann Gläubige herausgefordert sind. Vor einigen Jahren bin ich mal im Dezember heimgekommen. Meine Familie war schon in Deutschland, ich war noch in Indonesien und ich bin im Dezember heimgekommen. Und wenn ich heimkomme, dann lege ich meistens meine Sache ab, sage Hallo zu meiner Familie und dann gehe ich in den Garten und schaue mal, was da so passiert ist bei der Abwesenheit. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft und ich habe das alles so mitgekriegt und da bin ich auch mal wieder in den Garten gegangen. Und dann bin ich rumgelaufen und dann kam ich an einen Baum und ganz überraschend habe ich entdeckt, da hängen ja noch die Äpfel. Es war Dezember. Und haben wir Gedanken gemacht, was ist denn da los? Ich habe die Äpfel angeschaut, die waren gefroren, waren aber schon wieder aufgetaut, weil da kein Schnee lag. Und man konnte da hingehen und habe dann festgestellt, ja, da wurde was vergessen. Und da habe ich bei mir gedacht, jetzt muss ich aber meiner Familie sagen, dass wenn man was anpflanzt und die Erntezeit kommt, dann muss man ernten. Ja, und das wurde da nicht beachtet. Und da stoßen wir ein bisschen auf etwas, was in Deutschland manchmal üblich ist. Ja? Wir haben genug. Wir haben mehr als genug. Und deshalb kann es sein, dass manchmal so etwas aus dem Blick gerät. Und manchmal ist es auch so, dass Dinge, die wichtig sind, vielleicht in den Hintergrund rücken und wir uns da manchmal wieder besinnen müssen. Gott hat ja diese Welt geschaffen. Er hat alles erfunden und hat es dann, diesen Lebensraum, den er geschaffen hat, uns zur Verfügung gestellt. Gottes Schöpfung ist unsere Erde geworden. Ich weiß nicht, ob ihr einen Erfinder kennt. In Hattenhofen, wo ich wohne, da gibt es einen Erfinder, der immer wieder mal etwas erfindet. Und wenn er das dann fertig gemacht hat, dann muss er sich natürlich überlegen, was mache ich? Er meldet es dann an beim Patentamt. Und dann ist die Frage, wie nenne ich das, was er erfunden hat? Und bei ihm ist so gewesen, er hat immer zwei Buchstaben von seinem Namen genommen und hat dem Ding diesen Namen gegeben. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit mal was entdeckt, was wir in der Bibel finden. In 1. Mose 2, 19, da steht ja was ganz Seltsames drin. Derjenige, der alles erfunden hat, der alles gemacht hat, gibt jetzt den Dingen, die er gemacht hat, nicht den Namen, sondern er gibt dieses Recht ab und gibt es dem Menschen und sagt zu den Menschen, du, gib mal all den Dingen, die da sind, den Namen. Und ich habe mich da gefragt, ja, was ist denn da los? Wieso gibt der Erfinder, der Schöpfer aller Dinge, dieses Recht dem Menschen? Und da ist mir aufgefallen, es gibt einen Grund, damit diese Dinge auch Teil von der Welt des Menschen werden. Denn wer den Namen gibt, der etabliert eine Beziehung. Und das ist das Wunderbare an der Stelle, ja? Dass Gott uns dieses Recht gegeben hat, damit die Dinge, die um uns herum sind, in unserem Lebensraum sind, auch ein Teil von unserer Welt werden. Dass wir nicht nur sagen, das ist da, sondern dass wir sagen, es hat etwas mit uns zu tun. Und das spüren wir auch, wenn Kinder ein Tier bekommen. Und irgendwann überlegt man sich ja, wie soll ich das Tier nennen? Und dann kommt ein Name, zum Beispiel ein Häschen, dann sagt man das Fritzchen. Dann wächst es heran und irgendwann sagt der Vater vielleicht, wenn es groß geworden ist, jetzt können wir das ja auch schlachten. Und dann merken wir, wie das Kind das ganz anders sieht. Der sagt nämlich, hier, das kannst du nicht machen. Das Häschen, das Fritzchen gehört zu unserer Familie. Das Fritzchen ist ein Teil unserer Seele, du kannst es nicht morden. Weil da eine Beziehung entstanden ist und eine Wertschätzung entstanden ist und die wichtig ist. Ja. Und da wird es ganz schwer, das so zu machen. So ist es auch, wenn wir ein Stück weit in den Garten gehen und dann sagen wir, das ist nur Gras, aber sobald ich weiß, was da steht, kann es ganz anders aussehen. Wenn ich jetzt in den Garten gehe und feststelle, da steht ein Ehrenpreis oder da steht ein Gundermann oder da steht eine Braunelle, dann trete ich da nicht drauf. Weil eine besondere Beziehung, dadurch, dass ich weiß, was das ist, entstanden ist. Da sind auch Pflanzen, die blühen, das ist nicht nur grün. Und ein Stück weit hat sich da etwas etabliert in meinem Leben, das ganz auch wichtig ist. Und so ist es auch, ja. Wenn mir manche Dinge, die ich kenne, einmal bewusst werden, was da abläuft. Ich denke dann an Maiskorn. Ist ja ganz klein. Wenn man das Maiskorn in den Boden reinlegt, ein bisschen gedüngt hat und dann mal 4 Monate wartet, dann entsteht da ein Riesengras, 2,50 Meter hoch. Biomasse, sagt man heute, von über 1 Kilo, obwohl das kleine Maiskorn ja weniger als 1 Gramm war. Dann schaue ich den Maiskolben an, den decke ich, wo aus dem einen Maiskorn sind 400 bis 800, wenn es 2 Kolben sind, Maiskörner geworden. Und ich dann weiter denke, ja, was passiert mit dem? Dann wird es super recycelt, kein Müll. Und wenn ich den Mais mal unter dieser Perspektive anschaue, dann komme ich in Staunen. Dann entdecke ich, das ist was ganz Besonderes. Dann entdecke ich, wer hat denn das gemacht? Und es zieht mich zu dem hin, der das gemacht hat, über das Staunen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir über die Dinge, die da sind, die unser Leben bereichern, auch dahin geführt werden, über den Schöpfer nachzudenken. Und ich denke und ich sehe, dass in unserer Welt das manchmal nicht mehr da ist. Dass diese Dinge, die da sind, die uns helfen zu überleben, die uns freuen, wie wir das ja auch sehen, heute bei der Ernte, einfach bekannt sind, aber die uns nicht mehr in Staunen versetzen, weil wir dann nicht mehr den Zusammenhang erfassen und dann nicht mehr an den Schöpfer denken. Auch vor kurzem habe ich jemanden gesprochen, dann sagte die Person zu mir über einen Kollegen, der Sechste ist unterwegs. Ich nehme an, dass ihr das wisst, was es heißt, der Sechste ist unterwegs. Jetzt wäre ich ganz geneigt zu fragen, ob er das bekommt. Der Sechste ist unterwegs. Was meint er damit? Was ist damit gemeint? Der Sechste? Kind. Ja? Ausnahme heute. Vor vielen Jahren, als wir in Indonesien waren, hat ein Freund mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, Karl, du bist asozial. Dann habe ich gefragt, ja, oder habe nachgelesen, was ist das? Und er hat gesagt, du hast 3 Kinder. Und ich habe das gar nicht verstanden, was er da sagen wollte. Musste erst mal nachdenken. Und habe dann festgestellt, dass zu dieser Zeit so die Meinung war in Deutschland, 1 Kind ist gut, 2 Kinder, die sind noch akzeptabel, aber 3 ist asozial. Und dann ist mir aufgefallen, ein ganz anderer Blickwinkel, ja, der sich da breit macht. Ich habe gesagt, ja, Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Segen. Und dann muss ich natürlich weiter denken, ja, aber zuerst mal dieser Gedanke. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir das, was Gott geschaffen hat, sehen und dann ein bisschen tiefer sein, dann können wir in Staunen geraten. Und wenn wir in Staunen geraten, zieht es uns zu dem hin, wer das gemacht hat, zum Schöpfer. Und das ist etwas, wo dann Dankbarkeit aufkommt, wo dann Freude aufkommt und wo wir nicht nur auf den Gegenstand, der uns nützt beim Überleben oder zu unserem Wohlstand stehen bleiben, sondern dass wir da auch dankbar sind dem Schöpfer gegenüber. Ihr habt es ja jetzt gerade auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich hier bei euch keine große Sache, das ist da, ja. Aber in vielen Bereichen entdecke ich heute, dass da eine große Schwierigkeit entsteht. Auch bei der Ernte und bei dem Wachsen spielt ja das Wetter eine Rolle. Früher hat man das nicht so genau genommen, dann hat man halt gesagt, manchmal so ein Bauernvers, ist der April kalt und nass, füllt er des Bauern Scheun und Fass. Das war noch so eine Beobachtung, die geholfen hat, das einzuordnen. Heute hat man die Wettervorhersage, die ja hilfreich ist. Und manchmal nimmt es einen sehr, sehr großen Platz ein, ja. Dass wir da einfach hoffen, eine gute Ernte, ein optimaler Ertrag, dass der Wohlstand besser wird. Und mit dem taucht auch eine Gefahr auf. Die Gefahr, dass ich das Geschaffene in das Zentrum meines Lebens stelle und der, der es möglich macht, in den Hintergrund rückt. Da ist eine Gefahr da, die viele Menschen heute betrifft. Und ich habe in Indonesien zwei Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass der Teufel Menschen fängt des Ostens mit leeren Worten und dass der Teufel Menschen fängt im Westen mit Reichtum. Wenn unser Augenmerk auf den Reichtum geht, wenn unser Augenmerk nur auf den Reichtum geht, kann es sein, dass der Schöpfer, dass Gott in den Hintergrund rückt. Was befindet sich im Zentrum meines Lebens? Wer ist mein Gott? Ich möchte es einfach mal so direkt sagen, ja, weil oft ist es so, dass wir das sagen, aber dann im Leben das nicht so richtig herauskommt. Und da muss ich an eine Frau im Alten Testament denken, nämlich die Ruth. Die Ruth war ja eine Moabiterin, die hat östlich von Israel gelebt und kam dann in Kontakt mit einer Familie aus Israel und hat dann einen jungen Mann geheiratet aus dieser Familie. Und wir wissen, dass sie dann ein Stück weit dort gelebt haben und dass dann eine Not auftauchte. Dass die Männer gestorben sind, dann nur noch die Frauen übrig geblieben sind, die Naomi und die Ruth. Und dann es zu der Frage kam, ja, was machen wir? Und als dann die Naomi gesagt hat, ja, die Situation ist so kritisch, dass ich einfach wieder zurückgehen möchte, dann lesen wir ja in Vers 1, 16 folgenden Gedanken. Dein Land soll mein Land sein. Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gesetz soll mein Gesetz sein. Dein Gott soll mein Gott sein. Und was hat sie damit gemeint? Der Gott der Naomi war Jahwe. Das war der Gott, der lebendige Gott, der gegenwärtige Gott, der persönliche Gott. Und der sollte die Grundlage ihres Lebens werden. Und dein Gesetz, was war das? Ein paar Generationen davor hat das Volk Israel die 10 Gebote bekommen. Da wurde das Alte Testament, die 5 Bücher Mose geschrieben. Und da waren die 10 Gebote drin. Und diese 10 Gebote sollten die Regeln ihrer Lebensgestaltung werden. Den Weg, auf dem sie gehen wollte. Die Weisung, die wie ein Pilgerstab durch den Dschungel der Welt führte. Und die Leute, die das für wichtig achten, das sollte ihr Volk werden. Und das Land, wo die gelebt haben, sollte ihr Leib werden. Und wenn man das liest, dann ist das so was Beeindruckendes. Und wie kam sie dazu? Und ich habe mir die Frage mal gestellt, was hat Ruth zurückgelassen? Von was hat sie sich abgewendet und dem zugewendet? Und das ist ganz interessant. Sie hat ein Leben zurückgelassen in Moab, in dem es auch einen Gott gab. Einen Wettergott. Sie hat ein Leben zurückgelassen, wo Gott eine Statue gebaut wurde, die auf ihn hinwies. Sie hat einen Gott zurückgelassen, der Menschenopfer akzeptierte. Sie hat vielleicht die Zeichen zurückgelassen, die auf die Fruchtbarkeit besonders hingewiesen haben. Und hat auch Dinge zurückgelassen wie Gebete, wo man Gott bedrängt hat, etwas zu helfen und anzuflehen. Und es gab keine 7-Tage-Woche. Nur mal um die ersten Punkte der 10 Gebote beleuchten. Und das nennt man heute ja eine Fruchtbarkeitsreligion, wo es um Überleben geht, um Wohlstand geht und das im Zentrum gestanden ist und das ein oder andere ganz schön verbogen war. Und da sehen wir, wie es passieren kann, dass der Mensch in seinem Bemühen, Gott richtig zu verstehen, das Zentrum verrückt und dass dann der Schöpfer aus dem Zentrum kommt und dass das Dinge passieren, die man sich so nicht vorstellen kann. Und der lebendige Gott war verborgen. Und die Ruth hat an der Stelle sich diesem lebendigen Gott Jahwe anvertraut. Sie hat ihre Hoffnung auf diesen Gott gesetzt. Und Jahwe steht da in Zusammenhang mit Jesus. Später hat sich dieser Gott offenbart in seinem Sohn Jesus Christus und hat sich präsentiert als Retter. So wählte Ruth den Glauben an den lebendigen Gott, hat sie ihre Hoffnung auf ihn gesetzt und wir wissen alle, was dann passiert ist. Dass dieser lebendige Gott sich ihrer angenommen hat und dass sie ihr Leben wieder Sinn bekommen hat, dass sie ein Vorfahre von dem König David wurde, dass sie ein Vorfahre von Jesus wurde und dass sie da einen Platz gefunden hat. Und das ist etwas Wunderbares. Aber wir sehen hier an der Stelle, wie jemand das Zentrum gefunden hat und die anderen Dinge, die zweitrangig sind, zurückgelassen hat. Und es ist heute so, dass wir als Gläubige in dieser Welt in einer ähnlichen Situation sind. Viele, die suchen nach Wahrheit, suchen nach dem, was vertrauenswürdig ist. Und viele, die die Wahrheit gefunden haben, sind in der Gefahr, dass die Dinge, die in der Welt passieren, Einfluss nehmen und dieses Zentrum verschieben. Was verschiebt in deinem Leben gerade das Zentrum? Möchte ich dich mal persönlich fragen. Was versucht in deinem Leben gerade dir den inneren Frieden zu nehmen? Was raubt dir gerade die Kraft? Was versucht in deinem Leben, dich gerade zum Heuchler zu machen? So einem, der etwas sagt, aber es nicht umsetzt. Und das sind die Fragen, die wichtig sind, ja, gerade in unserer Zeit. Und da gilt es, ja, zu streiten. Und ich möchte euch zeigen, welche Stürme da hineinkommen in unser Leben und wie wir herausgefordert sind, den Kurs zu behalten und auf den Schöpfer, auf Gott zu achten. Ist es der Wohlstand, der nur auf dich und Natur gebaut ist, aber nicht mehr weiß, wer dahinter steht? Ist es die Gesundheit, die sich nur auf das vergängliche Leben bezieht und Heil da keinen Platz hat? Hauptsache gesund? Ist es die Sorge um unseren Lebensraum, Klima, wo wir eigentlich ohnmächtig sind und gar nichts drehen können? Ist es die Energie, die wir heute haben, die Grundlage ist von einer Lebensqualität und wir da nichts ändern wollen, das halten wollen? Ist es dieses Konzept über Mann und Frau, was wir Gender nennen und was im Grunde genommen rebellionisch gegen Gott? Diese Dinge, diese Gedanken sind alle Teil unseres Lebens und die greifen an. Das sind harte Geschütze. Und an dieser Stelle sind wir aufgefordert, aufzupassen, damit diese Gedanken nicht Platz finden in unserem Leben. Und oft müssen wir sagen, ich muss Buße tun und umdenken. Ich muss Buße tun und umkehren. Ich muss streiten für das Konzept des Schöpfers. Denn oft ist es so, dass unser Verstand sehr leicht manipuliert wird. Oft ist es so, dass der gesunde Menschenverstand zu schwach ist, um den Kurs zu halten. Es hilft nur eines. Es hilft nur die Gabe Gottes, die durch Gnade und die durch Vertrauen in unser Leben kommt, nämlich der Geist Gottes. Weil der Geist Gottes, der zeigt uns, was unser Herz bewegt. Der Geist Gottes hilft uns, die Geister zu unterscheiden. Und der Geist Gottes drängt uns, hier und jetzt auf Jesus zu schauen und auf Gottes Wort und Gottes Wort ernst zu nehmen. Und wenn das ein Stück weit wir realisieren und da mit Gott zusammenarbeiten, können wir auch an der Stelle einfach ein Zeuge sein. Und das ist nicht leicht. Ihr kennt den Spruch, könnt den Vers in Sprüche 1, Vers 7, da heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und sucht Weisheit und schätzt Erziehung. Die Furcht des Herrn ist den Respekt vor Gott, dem Schöpfer. Die Furcht des Herrn ist die Furcht vor dem Richter, der gerecht richten wird. Und das ist der Anfang, dass ich die Dinge richtig sehe. Und der Geist Gottes hilft uns dabei, damit wir Weisheit suchen, damit wir verstehen und damit wir richtig beurteilen können und dass wir Erziehung schätzen. In der Bibel steht natürlich nicht, sucht Weisheit, sondern da steht ganz einfach, die Narren verachten Weisheit und Zucht. Wenn ich das berücksichtige, wenn ich da ein Stück weit offen bin, um mit Gott zusammenzuarbeiten, mit seinem Geist zusammenzuarbeiten, dann entdecke ich auch, ja, wie das sich auf die Ernte bezieht, wie sich das auf unsere Arbeit bezieht. Die Früchte des Feldes, die Früchte des Leibes, die Früchte unserer Arbeit, die sind richtig eingeordnet, wenn wir sagen können, der Herr selbst muss Feld und Arbeit segnen. Sonst kann Mühen und Fleiß leer ausgehen. Und deshalb ist es ganz gut, ich möchte euch einladen, ja, dass wir wieder lernen oder noch mehr lernen, freudig zu staunen über die Größe und die Güte Gottes. Freudig zu staunen über die Größe und die Güte Gottes. Dass wir wieder lernen, gegründet zu stehen auf dem Fels dieser Welt, auf der Wahrheit des Evangeliums. Und dass wir auch wieder lernen, begeistert zu streiten, begeistert zu bekennen, sich zu dem Konzept des Schöpfers bekennen und zu dem Erlösungsplan in Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares, wo Gott uns zur Seite steht, wer uns gebrauchen möchte in dieser Welt. Und möge er an dieser Stelle einem jeden von uns, euch helfen, ja, das auch umzusetzen, ganz praktisch im Leben. Ich weiß, dass viele aktiv sind. Ich weiß, dass viele hier Mission, das heißt das Zeugnis gegenüber der Welt, hochschätzen und auch sie bemühen. Und ich wünsche jedem, der das tut, dass er hier an dieser Stelle einfach das erfahren darf, wie Gott ihn begleitet, wie Gott ihn segnet und wie er an dieser Stelle einfach staunen, stehen und streiten lernt für unseren Herrn jeden Tag. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.